Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Wir freuen uns über jeden Tipp von euch. Bezug nehmt auf Ellenbogenschmerzen, das beste Griffband, die geilste Socke oder das funktionalste Tennisbag. Denn wir wollen Produkte mit Doublette 76 bedruckt herstellen. Wir freuen uns ebenso über jeden neuen Hörer, selbst diejenigen, die im November 2024 immer noch neu vorne einsteigen mit der ersten Folge von Chris Hünicke. Insgesamt haben mittlerweile mehr als 75.000 Menschen die Folgen gehört. Vielen Dank dafür, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns bei Instagram oder LinkedIn. Euer Tom.
Also ich war unansprechbar teilweise, 2-3 Tage nach doofen Niederlagen und habe Schläger zerhackt. Ich habe in Wimbledon einmal die halbe Umkleidekabine auseinandergenommen. Müsste ich jetzt irgendwie 100.000 Pfund Strafe zahlen. You cannot be serious!
Unser heutiger Gast, Jahrgang 1972 aus Hamburg, war mal die Nummer 70 der ATP-Tennis-Weltrangliste und spielte bei Turnieren gegen Becker, Lendl, Edberg, Chang, Jarit, Muster, Kiefer und viermal gegen Jeremy Bates, sowie viele andere Stars. Er spielte viele Jahre Tennis-Bundesliga, die oft den Grundstein legt, um Profi sein zu können. Jörn lernte das Tennisspielen beim Rissner SV in Hamburg und spielte später beim Club an der Alster, Clipper, Blau-Weiß-Halle und mehreren anderen Vereinen. Rense wurde erst spät Tennisprofi und startete nach dem BWL-Studium eine Karriere nach der Tenniskarriere. Unter anderem gründete er eine Ballschule und machte sich innovative Gedanken über Trainingsmethoden. Darüber und warum er aus dem Verbandstraining geflogen ist, sprechen wir heute mit Jörn Rensenbrink. You
cannot be serious. Hi Rense, hier ist dein alter Trainer Asbeck. Ich träume heute noch manchmal von deinem Erfolg bei den deutschen Meisterschaften in Augsburg, als du ungesetzt ins Finale gekommen bist und auf dem Weg dahin Olli Meier besiegt hast.
Jörn, hast du die Stimme erkannt? Er hat seinen Namen genannt.
Ja, nach dem ersten Satz. War für mich auch so ein bisschen der Durchbruch. Aus dem Nichts deutsche Meisterschaften zu gewinnen, war großer Spaß mit Peter Asbeck damals.
Und du erinnerst dich damals, er hat eine Wildcard irgendwie gehabt oder der Hamburger Tennisverband durfte dir eine Wildcard geben und du bist da quasi so als ungesetzter Spieler angetreten mit 18 Jahren.
Ja, die Jahre davor habe ich mich nie qualifiziert oder in meiner ersten Runde verloren. War, glaube ich, auch in der deutschen Rangliste gar nicht. An 50, 60, 70. Habe in Vergleichskämpfen gegen die 20 aus Bayern 6-2, 6-2 verloren. Aber in dem letzten Jugendjahr, da kam irgendwie nochmal neuer Schub.
Und im Finale dann, erinnerst du dich, gegen wen du gespielt hast oder gegen wen du gewonnen hast?
Das war Oliver Groß. War später auch 50, 60 Mal in der Welt. Große Erfolge gehabt, war auch großer Favorit, der Oliver Groß. Aber ja, irgendwie, ich hatte körperlich nochmal einen Schub gemacht gegenüber den Jahren zuvor. Große Spaß gehabt, große Motivation und ganz rigoros auch ein bisschen Struktur gehabt in meinem Spiel. Nur Surf und Volley, ich habe keinen Ball aufkommen lassen und dann habe ich ihn ganz knapp in die Knie gezwungen.
Ja, Peter Asbeck, 36 Jahre Verbandstrainer in Hamburg gewesen. Er hat sie alle gesehen. Tore Meinecke, Ricky Osterthun, wie sie alle heißen. Und du warst auch bei ihm. Ich habe noch eine zweite Sprachnachricht von Assi, wie er genannt wird.
Du erinnerst dich bestimmt, dass du irgendwann mal aus dem Verbandstraining gehen musstest. Ich habe zwar für dich gekämpft, aber es waren ein paar andere, die besser waren zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben das ja wieder gut gemacht, indem wir die Wildcard für die deutschen Meisterschaften gegeben haben.
Ja, das war so 2-3 Jahre vorher mit 15. Ich war viel verletzt. Ich hatte gerade Wachstumsstörungen und Motivationsprobleme, nicht gut gespielt, mich nicht immer reingehangen ins Training. Es hat mir mehr als gut getan, dass die Konsequenz ganz konsequent mich da noch rausgeschmissen haben und meinen, lass dich erstmal hier nicht mehr blicken, ein halbes Jahr und dann sprechen wir. Da konnte sich natürlich, ja, ich auch mich wiederfinden und dann später mit besserem Einsatz dann wieder zurückmelden.
Also war das berechtigt in Anführungsstrichen?
Absolut. Ich habe die Zeit nicht gut gespielt, mich nicht reingehängt ins Training und dann hat mich Assi nach Hause geschickt und meinte so, erstmal weg.
Bei welchem Verein hast du zu der Zeit gespielt?
Da war ich noch in Rissen.
Noch in Rissen. Mhm. Und wer war da dein Vereinstrainer in Rissen?
Das war Volker Meier und bis aber 13, 14 und dann kam Uwe Lawatschek. Der hat auch mich in Rissen dann trainiert und Kai-Uwe Fach war dann auch Verbandstrainer, aber auch irgendwann in Rissen kurz.
Okay, dann war das so eine Art Initialzündung eigentlich. Dieser Rauschmiss hat bei dir auf jeden Fall dann nochmal richtig was losgelöst, irgendwie da an dir zu arbeiten und das nochmal ein bisschen ernster zu nehmen.
Rauschmiss plus Rissen war ganz ambitioniert. Die hatten einen Stefan Fasthoff geholt, einen sehr guten Spieler, und einen Australier. Und der stand so 500 ATP. Und mit dem habe ich immer trainiert, als ich dann 16, 17 war und dann 6-2, 6-2 verloren, 6-4, 6-4 verloren, dann mal einen Satz gewonnen. Und da dachte ich halt, stopp, wenn ich den jetzt mal einen Satz abnehme, der steht 500 in der Welt, dann versuche ich auch mal Profi. Also das war so eigentlich damals die Initialzündung, dass ich überhaupt, oder die Idee geboren wurde, Profi zu werden. Dass ich in Rissen mit 16, 17, 18 da gegen diesen Australier dann auf einmal gemerkt habe, ich habe fast das Level und der steht 500 als gestandener Profi. Da habe ich mir gesagt, nach dem Abi versuche ich mal 2 Jahre.
Aber war für dich auch klar, dass du erstmal dein Abi machst und da die richtigen Grundlagen legst fürs Leben?
Da war ich ja schon ein Jahr vorm Abi und hatte vorher nicht annähernd die Erfolge, dass es gerechtfertigt hätte. Es wäre lächerlich gewesen. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich hab jedes Mal erste Runde bei den deutschen Meisterschaften verloren und war so weit weg davon. Also das wäre lächerlich gewesen. Das hat sich erst so mit 17 so gefestigt, die Idee, dass ich dann überhaupt mal versuche.
Und deutsche Meisterschaften, war das in der Halle dann, der Sieg? Was war das? Würzburg?
Witzigerweise auf Asche.
Auf Asche?
Ja. Und später wurde ich dann immer belächelt, der kann nicht spielen auf Asche.
Und trotzdem Surf und Volley gespielt auf Asche?
Ja, das ganze Turnier, weil ich wusste, ich verliere sowieso wieder erste Runde. Und dann versuche ich mal Hop oder Top und habe dann wirklich ersten, zweiten Aufschlag Volley und auf die Returns drauf. Und dann auf einmal lief das und jedes Match gewonnen. Meine Schwester hatte geheiratet Samstag und ich so, ja klar, Montag spiele ich, verliere, ich bin Dienstag zu Hause. Ich spiele morgen nochmal, aber Mittwoch bin ich zu Hause. Am Morgen, aber da verliere ich bestimmt und bin dann Donnerstag zu Hause. Und Finale Samstag konnte ich nicht zur Hochzeit.
Ja, okay. Aber du hast es ja wieder gut gemacht durch den deutschen Meistertitel. Du hast eben ein, zwei Namen genannt. Wer waren deine wichtigsten Trainer? Du hast Uwe Lawacek genannt, Volker Meier.
Volker Meier hat ganz früh erkannt, dass ich irgendwie nach vorne gehen muss. Mit 9, 10, 11 hat er mir schon beigebracht. Lemgo, Detmold hat er mich mal begleitet zu den Jugendturnieren. Und da habe ich schon manchmal Aufschlagvolley gespielt und bin ans Netz gegangen. Und so hat mich sehr motiviert, immer sehr viel Freude vermittelt mit dem Sport und war selbst begeistert. Der hat mir am Anfang sehr, sehr viel gebracht. Uwe hat mich auch gut begleitet, nett begleitet. Peter Asbeck war ein toller Trainer. Wir hatten sehr hohe Intensität in den Verbandstrainings. Vor mir die Generation und mit mir noch Lars Kirschner von Hugo. Ich immer Vollgas im Training. Hat auch die Grundlagen geschaffen. Und mit 17, 18 da dieser Spieler. Und dann bin ich an Christian Geier geraten, der schon gestandener Profi war. Und mit dem kam ein ganz großer Durchbruch, als ich angefangen habe, mit dem Tag ein, Tag auszutrainieren. Der kam auch aus Blankenese, haben wir immer von 7 bis 9 da in den Hallen gearbeitet. Der war auch tennisverrückt und hat mich so motiviert und auch die Passion so mir übergeben, dass ich da eigentlich, das war dann nachher so der Übergang zum Profi.
Und hat Geier zu der Zeit selber auch noch aktiv auf der Tour gespielt, ne?
Der hat voll gespielt. Er war auch mal 110, 120, also knapp an den ersten 100, hat immer bei Bresnik trainiert und war sehr gut mit Becker auch befreundet, auch in der Verbandshalle oft mit Becker trainiert und wahnsinnig guter Spieler. Und da hatte der Verband hatte organisiert, für die Nachwuchsspieler mit ehemaligen Profis zu trainieren. Und dann hatten wir Donnerstag da so einen Spot, 14 bis 17 Uhr in der Verbandshalle, 3 Stunden, nicht eine Stunde. Tore Meinicke war da gerade verletzt, glaube ich, aber da habe ich mit Regie Ostertun, mit Michael Westphal trainiert und dann auch mit Geier. Und dann hatten wir 3 Stunden, wir haben die 3 Stunden auch gespielt. Und da ähnlich wie mit dem Australier, 6-3, 6-3 für Geier, 6-3, 5-7, 7-5, 7-5. Und dann hatten wir nachher da wirklich oft so 6-4, 6-4, 4-6-4, 6-7-5 auf dem Donnerstagnachmittag 14 bis 17 Uhr. Und das waren Spiele auf Leben und Tod. Das hat ab dem ersten Punkt hat da der Platz, hat's gequietscht da.
Habt ihr um einen Satz gespielt?
Selten, aber er war halt auch so verrückt und dann hat sich das irgendwie so, hochsterilisiert, würde der Fußballer sagen. Das hat natürlich diese Intensität, die hat dann natürlich innerhalb von Monaten so viel bewirkt, dass man da natürlich dann Riesensprünge gemacht hat im Niveau.
Und hast du dann auch den Weg in die Bundesliga gefunden? Über Geier hat doch da wahrscheinlich Clipper-Bundesliga gespielt,
ja,
oder?
Das war noch ein bisschen vor meiner Zeit. Da war ich als Besucher mit 13, 14, 15, dann waren die irgendwann nicht mehr Bundesliga. Genau, mit den ganzen Hamburgern, mit Westphal. ich weiß nicht, ob Stich, Meinecke, Osterthun, Geier, Wahnsinn. Die waren dann nicht mehr Bundesliga. Ich habe dann für Club an der Alster 2 Jahre Regionalliga gespielt. Wir wollten, glaube ich, in die 2. Bundesliga aufsteigen. Und dann, als ich dann aber den Sprung so gemacht habe und irgendwie 200 ATP, da habe ich dann ein lukratives Angebot von Weber bekommen und habe dann 3 Jahre in Halle, Westfalen, Bundesliga gespielt.
Von dem Gary Weber, der auch das Turnier, das Rasenturnier da ins Leben gerufen hat.
Ja, der hatte dann das Rasenturnier gebaut. Da war erst die normale Sandanlage, da alles Rasen, und hat dann da um die Ecke mal kurz so eine neue Anlage aus dem Boden gestampft mit so 3 Center Courts, wo jeweils ja viele Leute draufpassten. Das war auch gut besucht, Riesenspaß gebracht. Freitag, Sonntag da immer die Spiele, da waren oft wirklich immer 2.000, 3.000, 4.000 Leute.
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil da war ich auch viel und habe da viel zugeguckt, weil ich ja aus der Nähe ja gebürtig komme, und das war schon total spannend, dass die da einfach fürs Bundesliga-Tennis eine Anlage hingestellt haben. Das war ja nicht die normale TC Blau-Weiß-Halle Vereinsanlage, sondern er hat einfach nochmal eine hingestellt, neben diesem ganzen Sportpark irgendwie mit Hotel und den Rasenplätzen.
Genau,
und
das erste Jahr haben wir noch auf der Anlage gespielt, wo jetzt das Rasenturnier ist, und dann hat er die neue gebaut fürs 2. und 3. Jahr.
Und mit wem hast du da so in einer Mannschaft gespielt?
Paul Harhuis war Mann 1, Henrik Dregmann, dann ich, dann Magnus Norman, der sich später natürlich gut entwickelt hat, Christian Fink, auch mal später so erste 100. Und da waren noch 1, 2 Ausländer. Später hat, glaube ich, auch Enquist nochmal eine Saison gespielt, als er nicht mehr ganz top war. Also hat ein gutes Team. Ein Jahr sind wir auch Deutscher Meister geworden.
Ah ja. Und bist du Mr. Bundesliga gewesen? Gab's das damals? Ja, ne? Wenn man kein Einzel verliert, glaube ich, war man Mr. Bundesliga.
Nee, aber ich habe da, als wir Deutscher Meister waren, hatte ich zumindest Doppel, irgendwie 8-0 Bilanz, in der Endrunde auch 4-0 Bilanz, Doppel und 3-1 Einzel. Da war ich schon mit verantwortlich dafür, dass das geklappt hat. Aber das erste Jahr war mäßig und das dritte auch nicht so gut.
Ich meine, da war Bundesliga auch noch ein anderes Format damals, ne? Man hat 6 Einzel, 3 Doppel gespielt, volle Distanz, kein Champions Tiebreak.
Ja.
Das war dann schon auch ein langer Tag, immer so ein Bundesligaspiel.
Absolut. War immer ganz schön aufreibend. Immer Freitag, Sonntag die Spiele und dann so über 5 Wochen. 10 Spieltage, 2 Wochen Pause, dann noch die Endrunde.
Aber natürlich auch schön kompakt. Und auf der anderen Seite aber kaum möglich, in der Zeit dann Turniere zu spielen. Das heißt, du warst dann diese 4, 5 Wochen auch nicht auf der Tour.
Ich hatte einen Vertrag, Dregmann und Harhuis auch, wenn wir, da liefen auch die US Open, also in meinem besten Jahr, im zweiten Jahr, glaube ich, in Halle, hatte ich natürlich, solange ich im Turnier bin, musste ich nicht spielen, und dann habe ich da nur 5 Begegnungen gespielt, da war ich nur 2 oder 3 Wochenenden da. Das letzte Jahr habe ich dann mehr Spiele gemacht, aber ich hatte Verträge immer für 5 oder 7 Spiele von den 10, und Dregmann, Harhuis auch. Wir haben uns ein bisschen abgewechselt, wir haben dann nicht, die ganze Saison konnte man sich ja gar nicht erlauben, dann nur Bundesliga zu spielen. Mhm.
Und du hast es eben angesprochen, weil du eine 8-0 Bilanz im Doppel hast. Eigentlich von deiner Spielanlage, wenn du mit 9 schon Surf and Volley für dich entdeckt hast, wärst du ja prädestiniert auch gewesen, um auch auf der Tour irgendwie mehr Doppel zu spielen. Und da im Moment ist ja Kravitz-Mies sind ja irgendwie ganz, Doppel ist eh sehr populär im Moment. Ja. Bereust du das so ein bisschen, dass du nicht mehr Doppel gespielt hast?
Ja, das war sehr unklug. Aber ich hatte bei den ganz kleinen Turnieren relativ schnell Erfolge im Einzel und nicht so im Doppel oder da gar nicht gespielt. Und dann ist mir die Rangliste so ein bisschen weggelaufen. Dann konnte ich Einzel dann die Turniere spielen und bin da im Doppel oft nicht reingekommen. Aber habe auch nicht konsequent genug, wenn es dann möglich war, immer Doppel gespielt, weil das ist immer Riesenspaß, gutes Geld nebenher und kannst auch länger spielen. Das war ein bisschen unklug, würde ich so unklug würde ich es nennen.
Wer war denn der beste Doppelpartner, mit dem du jemals gespielt hast?
Ich habe ja mit Markus Zöcke mal ein Turnier gewonnen in Newport, der eigentlich aber kein reiner Doppelspieler war. Mit dem habe ich aber wahnsinnig gut gespielt. Und mit David Prinosil hatte ich einmal eine Wildcard am Roten Baum, aber mit dem habe ich nicht gut gespielt. Der war ja der deutsche beste Doppelspieler, aber das hat komischerweise nicht so harmoniert. Lag wohl an mir. Aber mit Zöcke hat es sehr gut geklappt. Und in der Bundesliga habe ich mit Paul Harhuis gut, der war, ich glaube, jahrelang 1 und hat irgendwie 10 Grand Slams gewonnen. Mit dem konnte ich auch halbwegs vernünftig Doppelspielen.
Paul Harhuis hat, glaube ich, noch nie einen Überkopfballfehler gemacht. Unfassbar. Unfassbares Überkopfballmonster. Hast du mit Katze Brasch mal Doppel gespielt?
Ja. Köln? Irgendein Challenger mal. Haben wir auch ganz gut gespielt. Ja. Auch ein guter Doppelspieler.
Apropos guter Doppelspieler. Jonas Björkmann ist ja auch ein sehr, sehr guter Doppelspieler. Gegen Jonas hast du US Open Achtelfinale. gespielt. Wahrscheinlich eins der prägendsten Matches deiner Tourzeit, oder?
Absolut. Also das hat mir auch, was heißt, den kleinen Knack gegeben, aber es ist immer so, umzuspielen, Viertelfinale, Center Court, Nightmatch gegen Stich, Viertelfinale, du stehst statt 70 nach dem Turnier irgendwie 40, bist dann ein Jahr bei den ganz großen Turnieren sicher dabei, er spielt ein Jahr später Halbfinale Wimbledon, steht 4 in der Welt, irgendwie 5-7 im 5. oder so, ich habe irgendwie schon gemerkt, dass mir das ein bisschen das Genick bricht, das Spiel. Weil danach kam, habe ich nicht so anknüpfen können. Also ich bin dann doch nach und nach abgerutscht und habe auch das nicht wiederholen können. Das war schon so Highlight für mich, Achtelfinale beim Grand Slam.
Erinnerst du dich an die Runden zuvor und das Ergebnis? Weil du sagtest gerade fünfter Satz 4-6 oder so. Zur Erinnerung, es war 3-6
am okay, fünften. Aber ein Break, ja.
Aber es gibt ja einige Leute, die können ihre Ergebnisse noch runterbeten ihr Leben lang und einzelne Punkte dir wiedergeben. Du kennst viele von denen auch sicherlich. Du gehörst offensichtlich eher zu denen, die auch sagen, naja, ich habe gegen Björkman gespielt, aber wie, weiß ich nicht mehr.
Ja, dadurch, dass es so prägend war, so ein paar Matches bleiben dann hängen. Erste Runde so ein Südafrikaner, 3 oder 4 Sätze für mich.
Grant Stafford.
Zweite Alami, Karim Alami, der hat auch lange Bundesliga gespielt.
Korrekt.
Das war auch schon eher überraschend, dass ich das gewinne. Das waren knappe 4 Sätze für mich.
Und dann die Nummer 24 der Welt aus Italien.
Genau. Und ich hatte witzigerweise die Losung, zweite, weiß ich nicht, aber dritte dachte ich, ich spiele gegen Jim Courier. Und dann hat Jim Courier aber gegen Andrea Gaudenzi verloren. Ich so, Und dann habe ich Gott sei Dank auf einem schnellen Nebenplatz gespielt und wieder meinen schönen Surf-and-Volley-Stiefel und irgendwie 6-3, 6-3, 6-4 oder irgendwie sowas. Und danach in der Umkleide gestretcht und die so, was war denn da los? Ich so, der kann ja gar nichts, der kann gar nicht Tennis spielen, der Gaudenzi, und mich totgelacht. Da war ich noch gut drauf, da dachte ich auch, ich gewinne die US Open. Also völlig auseinandergenommen, 3 ganz glatte Sätze, um ins Achtelfinale zu kommen. Und dann dachte ich, ich spiele gegen Edberg, aber Björkman hat Edberg geschlagen. Ich spiele nicht gegen Jim Courier und Edberg, sondern gegen 2.
Das musst du nochmal erklären mit dem schnell und langsam. Außenplatz schnell, habe ich verstanden.
Die Center Courts waren oft langsamer und auch dieser weite Auslauf, auch für die Optik, für Angriffsspieler, irgendwie war da mehr Platz. Also US Open war auch relativ, ja, starker Unterschied. Die waren kleiner, die Plätze, und waren deutlich schneller. Australian Open war einmal ein Wahnsinn. Da habe ich dritte Runde einmal gespielt, ich glaube, es war das gleiche Jahr. Claudio Carratti, so ein Italiener, irgendwie 6-3, 6-2, 6-2 auf so einem schnellen Nachbarplatz. Und Junge, der stand irgendwie 25 in der Welt und galt so als neue Superhoffnung. Dann De Wolf, so ein Belgier, 6-3, 6-2, 6-2. Und da dachte ich auch wieder, ich gewinne die Australian Open. Und John McEnroe hat mich noch gelobt. Oh, das ist ein junger Deutscher. Der spielt aggressiv. Oh, der ist gefährlich. Und dann so ein größerer Platz, super langsam gegen Gustafsson. Und der hatte irgendwie gerade Dubai gewonnen, stand 12 in der Welt und 2-6, 2-6, 2-6. Ich dachte, ich konnte nicht mehr Tennis spielen.
Okay, der ist auch schwer zu spielen.
Ja, der konnte die alle retournieren. Das war halt eine Nuance, langsamer. Und dann habe ich die Bälle nicht weggekriegt.
Ja, ich habe gegen Gustafsson mal einen Showkampf gespielt. Da hat er mir beim Seitenwechsel gesagt, wir machen das jetzt so, ich break dich gleich. Du schlägst mir auf die Rückhand auf, dann spielst du irgendwie einen Volley und dann passiere ich dich. Ja. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, dann machen wir das. Und genau so lief es dann auch. Ja. Der spielt dich an und dann passiert er dich.
Der hat mich leider 3 Sätze passiert. Ja.
Das kann der wohl. Sag mal, dieses Match gegen Björkman noch mal einmal dazu. Ne? War das eigentlich dein erstes 5-Satz-Match bei einem Grand Slam? Das ist ja auch noch mal was Besonderes, ne? Überhaupt 5 Sätze zu spielen.
Ich glaube ja. Ich wusste von Anfang an, das war immer so von Anfang an Vollgas. Und jeden Punkt um alles und schlimmstenfalls im dritten, vierten, fünften Satz kippst du um. Wenn du erstmal rausnimmst und denkst, ach, danach, jetzt ziehst du mal an, ist schon 2-6. Also ist Wahnsinn auf dem Niveau. Und deshalb habe ich da mir nicht so den Kopf drüber zerbrochen. Wir hatten ein hohes Niveau von Anfang an und jeden Punkt gespielt. Und ich kann mich noch nicht daran erinnern, dass es körperlich da irgendwie Probleme gab oder anstrengend war. Die 5 Sätze war ich im Flow, ne? Da war ich voll drin. Hab aber vorher nie lange Matches gespielt. Bei den Grand Slams immer in 3 Sätzen gewonnen oder in 3 Sätzen verloren.
Kann man sich darauf irgendwie besonders einstellen, auch mental, auf so ein 5-Satz-Match? Also in aller Regel ist man ja, wenn du in 5. Satz gehst, hast du ja meistens 3,5 Stunden, 4 Stunden auf der Uhr, die du gespielt hast. Da ist der Körper natürlich entsprechend angeschlagen. Da ist die Birne auch nicht mehr, auch ein bisschen weicher. So, da wie kann man sowas trainieren?
Es ist der Siegeswille. Das treibt dich voran. Ich konnte es halbwegs dosieren noch über mein Spiel, wenn du dann mal kurze Ballwechsel hältst und ich die wirklich kurz hältst, dann mal ein paar Spiele. Oder wenn du ein Break hinten bist und es läuft weg, dass du ein, zwei Spiele mal ein bisschen rausnimmst, ein bisschen um dann entspannt wieder Power zu haben. Das heißt, mit meinem Spiel konnte ich es auch ein bisschen dosieren. Wenn ich jetzt diese, mir wird schlecht beim Zugucken in Paris teilweise, bei diesen Aschenleuten, die da jetzt 5,5 Stunden spielen und bei den Matches. Ich finde es unverständlich, wie die das, ja, 4-5 Stunden machen. Jeder Ballwechsel 20 Mal hin und her, dann wäre ich, also das ist ja absurd fast schon.
Ja, okay.
Ich habe ja mir deine ganzen Matches angeschaut. Das packen wir auch in die Shownotes bei Dublette76 auf Instagram dann mal angeschaut auf der ATP-Tour. Ich muss noch mal ein bisschen ein paar Namen hier droppen, weil du hast gegen die weltbesten Tennisspieler der Welt gespielt. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, zusammenfassend, hast du relativ häufig gegen sehr prominente Namen, die ich gleich aufzählen werde, den ersten Satz gewonnen. Gegen Wayne Ferreira. Gegen Ivan Lendl, gegen Stefan Edberg, zweimal gegen Thomas Muster, immer den ersten Satz gewonnen und dann leider in 3 Sätzen verloren. Von dem Spiel gegen Michael Chang wollen wir heute nicht reden, da, wenn du dich erinnerst.
Immer so lustig, wenn man beim Einspielen schon merkt, heute geht nichts. Albert okay. Costa in Paris. Ich so, oi, kann ich ihm direkt die Hand geben und dann muss ich noch spielen.
Ja, aber ich meine, du hast teilweise, das war auf Sand in Hamburg, gewinnst du gegen Muster den ersten Satz 6-3. Ja? Kannst du zusammenfassend da irgendwie sagen, okay, das ist vielleicht der Unterschied, die haben mein Spiel gelesen im ersten Satz und haben dann aufgedreht oder gibt es da irgendeine Erklärung?
Ja, ich meine, ich hatte sogar Satz und Break und dann kam Regenpause, ich mich schon gefeiert und erstens das, die stellen sich ganz bisschen dann doch ein aufs Spiel, die kennen mich ja meist oder kannten mich ja meist nicht oder das war die erste Begegnung, da überrasche ich die auch und es hat doch auch eine Nuance mit der körperlichen Fitness zu tun. Also mit meinem Trainer habe ich auch drüber gesprochen, wenn im dritten minimal der Body nachlässt, dann auch die Aufmerksamkeit, dann geht halt der Volley mal knapp raus und geht nicht mehr auf die Linie. Das heißt, war ich doch also nicht ganz hundertprozentig austrainiert, also weil ich dann hinten raus dann oft auch ganz klein bisschen nachgelassen habe und dann war sofort vorbei, also.
Und liegt das an den besseren Bedingungen? Ich habe eben nochmal geguckt, du hast auch gegen Edberg und Lendl jeweils den ersten Satz gewonnen, die beide auch Top Ten natürlich sind, dass die auch andere Möglichkeiten haben zu trainieren und eine bessere Entourage haben, ein besseres Setup haben, um dann eben fitter zu sein, um dann im dritten Satz diese 2-3 entscheidenden Bälle irgendwie einfach mental besser zu sein?
Auch Erfahrung, dieses Einstellen auf mein Spiel plus Fitness, ja, das waren dann nun jahrelange absolute Top-Profis, die bestimmt auch härter und länger und intensiver trainiert haben als ich. Da ist dann, die waren körperlich einfach eine Nuance besser und konnten dann auch noch einen drauflegen. Genauso wie ja ich gegen Schwächere habe auch meinen ersten Satz verloren. Ich hatte auch das Gefühl, ich kann da noch wieder ein bisschen hochfahren und ich war am Limit und die halt vielleicht noch nicht ganz 1,5 Sätze.
Ja, und vielleicht die, was du schon gesagt hast, ne, diese Fähigkeit, sich dann auf so ein Spiel einzustellen, die überrascht die natürlich, wenn du es auf dem Volley spielst. Das haben ja, gut, ein paar haben das damals auch gemacht, aber es ist trotzdem nicht die Regel gewesen, dass man das jetzt permanent spielt, ein Surfen-Volley-Spieler, und dann braucht man auch ein bisschen.
Da muss ja auch immer alles zusammenpassen. Also wenn du ersten und zweiten Aufschlag-Volleyen immer vor, und es ist natürlich wahnsinnig intensiv und auch anstrengend für mich, und oft habe ich aber die Matches immer, hingen dann an mir, ob ich sie gewonnen habe oder verloren habe, wenn ich dann die Fehler gemacht habe, aber ich konnte schon die Spiele dann kontrollieren, aber das hast du auch oft 2 Sätze durchgehend selten hinbekommen, dass alles passt, weil es ist einfach nicht so routiniert vor- und rückern, wie jetzt die guten Grundlinienspieler das einfach so spielen. Es war schon jeder Punkt, musste ich voll da sein. War natürlich auch für die Psyche relativ anstrengend, weil es so intensiv war, weil auch immer alles passen musste. Und manchmal habe ich es dann sogar mal 2 Sätze hingekriegt oder manchmal sogar 3. Aber ich habe es oft nicht ganz so durchgehalten.
Und was war dein Plan B, dein zweiter Matchplan, wenn du gemerkt hast an einem Tag, Surfen-Volley geht heute nicht so gut rein in Schläger, was hast du dann gemacht?
Da hatte ich wenig Alternativen. Also es war schon meist so vorne weg und lief gut und keine Breaks, dann, dass ich immer im Spiel war und so, aber wenn ich meinen Aufschlag verloren habe oder mich meiner Stärken geraubt, gut retourniert habe, dann war ich doch eher hilflos. Ich konnte nicht über einen Kampf, über das Spiel von hinten bestehen. Also wenn ich die Grundlinie beiwechsel mit Muster, so ein Elferspiel von 10 Punkten, gewinne ich ein. Ne? Mhm. Das wusste ich und dann gehe ich natürlich voll ans Limit und spiele die ganze Zeit hopp oder top. Und dann kann es mal gefährlich werden für ihn. Aber viele, es gab auch welche, die dann natürlich irgendwann auch weggebrochen sind. Mhm. Wie immer Top-Leute. Also der erste Runde, ich glaube, das war das gleiche. Hier habe ich den Koretja geschlagen. Der hatte gerade München gewonnen, stand irgendwie 10 in der Welt. Den habe ich 6-3, 6-3 geschlagen. Und da lief es 2 Sätze durch. Ich wusste, ich habe keine Chance, wenn ich mit dem Grundlinie spiele. Und bin 2 Sätze vor. Ich bin auf seinen Aufschlag auch vor und der hat nicht.
Der konnte auch nicht so richtig gut Rückhand returnieren, ne? Nee. Oder? Nee. Das war doch, der hat immer Rückhand Slice gespielt, der konnte nicht richtig.
Ja, und der kam nicht ins Match und hat dann, da habe ich den ein bisschen gebrochen und da war nachher, wenn der nochmal gegenhalten, dann kippt es vielleicht auch, aber das waren mal so Matches, wo ich die ganze Zeit Druck und dann kam der natürlich überhaupt nicht in Schlag. Also es war mein Spiel durchziehen plus den anderen nicht in Schlag bringen.
Ja, ja, genau, dann kriegt er gar keinen Rhythmus.
Der hat nicht zweimal hintereinander einen normalen Schlag gespielt, da war ich schon vor oder ein Stopp und das war oft auch so den Rhythmus kaputt machen vom Gegner. Also ein sehr destruktives Spiel.
Du hast in Marseille 1995 gegen 3 Deutsche gespielt. Erinnerst du dich, gegen wen du da gespielt hast? Logischerweise 2 Spiele gewonnen und in der letzten Runde dann verloren.
Ja, komischerweise war die ganze Zeit das Publikum gegen mich, obwohl ich gegen anderen Deutschen gespielt habe. Gegen Dregmann und gegen Steeb. Und die ganze Zeit haben sie mich ausgepfiffen. Und haben bei jedem Punkt für die anderen gejubelt. Ganz komisch.
Und du hast keine Idee, warum?
Ich weiß nicht, wie meine Attitüde auf dem Platz, ich habe relativ aggressiv so gespielt, aber ich habe nicht viel geärgert. Ich kann es nicht genau erklären, war komisch irgendwie. Und dann, ja, dann auch noch knapp gegen Becker, da war auch, ja, fehlte nicht viel.
6-7, 7-6, 2-6. Erinnerst du dich an das Match? Ist es was Besonderes, wo du sagst, hey, immerhin gegen Boris Becker, oder sagst du, hey, ist einer von vielen Top-10-Spielern?
Also die Zeit, da war ich gerade drin, hatte die anderen beiden geschlagen, da hatte ich mir auch was vorgenommen, ich wollte gewinnen. Also da wollte ich nicht irgendwie gut aussehen oder knapp mitspielen. Das hatte die Zeit, die Phase, die ich gut gespielt habe, kam die auch nicht vor in meinen Gedanken. Also wenn ich auf dem Platz war, wollte ich auch gewinnen und habe das Spiel echt knapp gestaltet. Aber er hat nachher dann doch in den entscheidenden Momenten noch immer dann nochmal gezeigt, warum er so gut war. Die sind dann doch immer dahin geflogen, wo er wollte.
Ja, 6-2 hat dann den letzten Satz gewonnen und stand auf 3 zu dem Zeitpunkt in der Weltrangliste. Wie man beim Match von dir gegen Henrik Dregmann nicht für dich sein kann, ist mir ein Rätsel, weil Henrik Dregmann ist doch so ein, du hast ja mit ihm auch zusammen Bundesliga gespielt, ist ja ein Urwestfale, ganz ruhiger, ganz stoischer Typ, so sehr, sehr phlegmatisch, unfassbar emotionslos.
Ja, ich habe viele Matches gegen ihn gespielt. Ein paar Mal gewonnen, ein paar Mal verloren. Er war natürlich insgesamt deutlich höher. Erfolgreicher. Also ja, wie man Fan von ihm sein kann, weiß ich auch nicht.
Also super netter Typ, ne? damit das auch klar ist, aber ein sehr, sehr stoischer und sehr, sehr ruhiger Vertreter.
Es gibt ja einen Profi, gegen den du 4-mal gespielt hast. Da war ich ja total erstaunt. In den 7 oder 8 Jahren Tennisprofi, ATP-Tour, Jeremy Bates. Mhm. 0-4. Ich erspare dir und zähle jetzt nicht die ganzen einzelnen Ergebnisse. Hast du es überhaupt noch auf dem Radar?
Ja, super nervig. weil auch, nee, so auch in Wimbledon und im Finale Seoul, da hatte ich auch mal einen ATP-Titel geholt und so. Ganz komisch. Der lag mir irgendwie nicht. Angstgegner, kann man sagen. Konnte mich wohl auch lesen. Komisches Spiel gehabt. Auch wirklich doofe, schmerzhafte Niederlagen. Gerade in Wimbledon. Erste Runde gewonnen, 2. gegen Bates, super Losung, 3. wäre auch, also da wäre auch dann viel drin gewesen und kann ich mir auch nicht richtig erklären.
Apropos Lesen, ich habe Agassi hat neulich in so einem Interview irgendwann mal preisgegeben, dass er Becker rauslesen konnte beim Aufschlag, weil Becker mit seiner Zunge immer eine bestimmte Bewegung gemacht hat. Meinst du, Bates konnte bei dir auch irgendwie was rauslesen, hast immer mit der Wimper gezuckt oder irgendwas?
Nee, der hatte irgendwie ein komisches Spiel, was mir nicht lag. Konnte man, ja, Aufschlag irgendwie gut retourniert und alles konnte er so ganz gut. Ich hatte auch keine Schwächen ausmachen können bei ihm. Weiß ich nicht. Möchte ich nie wieder reden über den Namen. Den Namen möchte ich nie mehr hören.
Wir haben hier und da über das ein oder andere Turnier gesprochen, über Bundesliga auch und über Preisgeld. Und die Frage, die du oft gestellt bekommst, ist, kann man davon leben, vom Tennissport, vom Profi-Dasein? Du musst hier keine obszönen Details verraten, aber wie viel verdient man so allgemein als Bundesliga-Tennisspieler? Das war früher, glaube ich, deutlich mehr als heute. Und ja, Preisgeld in deinem erfolgreichsten Jahr waren $180.000. Das kann man alles im Internet nachlesen. Mhm. Kein Geheimnis. Was würdest du sagen?
Die ersten Jahre muss man natürlich reinbuttern. Ich hatte meinen Manager Helmut Storber hat netterweise auch ein bisschen am Anfang den von den Reisen übernommen. Dann war ich beim Deutschen Tennisbund im B-Kader. Die haben Reisencoach ein bisschen übernommen, dass da nicht zu viele Kosten anfallen. Und die große Schallmauer ist so Top 100. Die 2-3 Jahre, die ich Top 100 war in den Grand Slams, habe ich gutes Geld verdient. Es gab neben dem Preisgeld immer noch auch deutsche Turniere natürlich, Antrittsgelder bei den kleineren Turnieren, Reebok als Sponsor. Und die Bundesliga-Gelder waren relativ hoch bei Weber. Da habe ich ein paar Jahre ganz gut verdient.
Damals gab es ja auch noch nicht, das war ja alles noch vor dem Bosmann. Urteil, das heißt, die Mannschaft war auch immer mit nur einem Ausländer, glaube ich, oder einem Nicht-EU-Ausländer plus
ja,
fünf. Da waren auch viel mehr deutsche Spieler in der Bundesliga.
In meinem letzten Bundesliga-Jahr habe ich das noch schmerzhaft erleben dürfen. Da waren dann mehr zugelassen. Die ersten 3 Jahre war Halle ein oder zwei Ausländer nur. Deshalb haben wir natürlich deutlich mehr Geld bekommen.
Genau.
Also das waren wirklich goldene Zeiten. Und dann habe ich noch 2 Jahre in Weiden an der Oberpfalz-Bundesliga gespielt. Das war im letzten Jahr dann deutlich weniger. Da hatten wir, glaube ich, 3-4 Ausländer.
Hast du mal am Davis Cup geschnuppert?
Ich war nach dem 94-Jahr, nach Achtelfinale US Open, war ich Ersatzmann hier in Hamburg am Roten Baum, Halbfinale gegen Russland. Da haben aber das Jahr, wo ich Achtelfinale war, war Stich im Finale US Open und Kabach im Viertelfinale. Und die standen auch beide deutlich höher und da war ich Ersatzmann, habe da die Woche mittrainiert. Bombastische Woche, super spannend. Und da haben wir aber gegen Russland 4-1 verloren. Die waren mit Kafelnikow und Volkov da und haben einen langsamen Hartplatz am Hamburger Roten Baum ausgelegt. Habe ich bis jetzt nicht verstanden, weil das war auch der Lieblingsbelag der Russen. Und Stich und Kabra konnten theoretisch auch auf Asche spielen oder auf noch schnelleren Belegen. Ja, Stich verloren gegen Volkov und gegen Kafelnikow und Kabra gegen Kafelnikow und dann war es das.
Wer hat doppelt gespielt?
Ja, leider Brasch und Stich oder Kühn und Stich, da dachte ich, vielleicht komme ich doppelt zum Einsatz. Weiß ich nicht, aber insgesamt 4-1 verloren.
Hast du mit Stich mal doppelt gespielt?
Nee, ein paar Mal trainiert. Einmal, als ich im B-Kader war, da hatte er irgendwie mal keinen Trainingspartner, da hat Pilic mich angerufen, ich muss nach Monte Carlo und muss da 4-5 Tage mit Stich trainieren. Und dann habe ich da mal 5 Tage mit ihm trainiert und während der US Open auch. Ich glaube sogar vor dem Achtelfinalmatch da gegen Bjorkmann habe ich sogar den Satz gewonnen, irgendwie 7-6. Mhm. Und ich wusste auch, wenn ich gegen Bjorkmann gewinne, spielen wir wieder gegeneinander. Das wäre ganz spannend gewesen. Also ich glaube, das wäre eine völlig andere Dimension. Michael Stich, ich will mich jetzt nicht vergleichen, aber die, als ich trainiert habe und so, war es natürlich nicht so weit weg. Aber der war Ausnahmespieler. Habe ich auch im Training Monte Carlo immer. Das war die Vorbereitung für den Davis Cup in Schweden. Deshalb sollte ich dahin, hatte keinen Trainingspartner, aber hat super viel Spaß gebracht und hat man natürlich gemerkt, was er für ein absoluter Ausnahmespieler ist.
Was würdest du sagen, ist das schönste Turnier auf der ganzen ATP-Tour? Oder das Schönste, was du gespielt hast? Jetzt gar nicht vom Ergebnis her, sondern einfach so von der Organisation.
In Amerika geben sie sich immer wahnsinnig viel Mühe. Die Vorbereitungsturniere US Open haben Riesenspaß gebracht. Da organisieren sie alles für einen. Da kriegt man den ganzen Tag irgendwie Geschenke. Und dann fahren sie zum Golf und zum Jetski fahren. Und jeden Abend so Barbecues und irgendwelche Restaurants. New Haven. Das war dieses Vorbereitungsturnier. Und in England haben die immer viel Spaß gebracht. Da war oft Private Housing. Mhm. Und diese Rasenturniere, die hatten wahnsinnig viel Charme. Das war so nostalgisch. Also da hießen die, ja klar, Queens, das Vorbereitungsturnier, aber auch die Challenger, die etwas kleineren Turniere in Bristol, Newcastle, die haben wahnsinnig Charme gehabt. Mhm.
Du hast ja schon viele Jahre Erfahrung auf Rasen. Wenn ich richtig informiert bin, Tom Jöng aus Rissen hatte in seinem Garten von seinem Vater einen gemachten Rasen. Da müsstest du auch ein paar Mal gespielt haben mit den Kollegen als Teenager.
Irre, der hat den ein paar Mal hergerichtet. Da kam immer der Platzwart von Rissen und hat gemäht, gewalzt, die Linien gezogen. Er hatte die Größe vom Rasenturnier. Da haben wir den natürlich vorgespielt mit 10, 11, 12 Jahren. Da immer die Matches in Wimbledon.
Wie wichtig war denn das, damals in der Jugend gute Trainingspartner zu haben? Also der Verein, wo du herkommst, Rissener SV aus Hamburg, da waren viele recht gute Spieler. Wir haben 1-2 Namen genannt. War das elementar oder?
Ja, ich glaube schon. Der Tom Jöng, später Kai Küster, wir waren immer ähnlich gut und letztendlich von 10 oder 8 eigentlich bis 14, 15 haben wir uns gebettelt, waren zusammen im Training, haben uns immer wieder nach oben geschoben, also nach oben gebettelt. Das war schon essentiell. Genau wie diese Bande vor mir da. Also Osterthun, Meinecke, Westphal, Geier. Die haben sich jahrelang bekriegt und waren alle vier wahnsinnig erfolgreich. Und die Schweden in meiner Zeit, die sind auch mal so 4, 5, 6 Jungs, die haben immer zusammen trainiert und auch sich die Coaches geteilt, sich gegenseitig angefeuert, zusammen Doppel gespielt. Das ist ganz wichtig. Dieses alleine ist ein Horror. Das war auch in Deutschland auch suboptimal, selbst im BK, das war immer minimal Konkurrenz, ne? Brino Siegölner, ich war so 5 in Deutschland und dann, ah, wer spielt Davis Cup und fast so, oh, wäre ganz gut, wenn er verliert, das gab es bei den anderen nicht. Also das war unterstützend, auch jetzt die Spanier, die pushen sich und das ist natürlich sportsmanlike und motiviert alle.
Man kann schon sagen, dass das eigentlich ein einsamer Beruf auch ist, als Tennisprofi auf der Tour unterwegs zu sein, wenn du nicht in so einem Setup bist mit so einer Gruppe
Absolut. Hat aber auch relativ oft Heimweh, wollt zurück, weil du bist immer allein auf den Hotelzimmern und wenn du dann, klar, wenn du irgendwie das Geld hast und mit Familie reist oder mit Frau und Freundin, Kind, aber du bist sehr viel alleine.
Und verbringst dann die Zeit mit, damals gab es ja noch, konntest du keine Netflix-Serien durchbingen, irgendwie hast Karten gespielt oder Backgammon.
Ich habe Telefonate von Seoul nach Hause zu meiner damaligen Freundin immer, ich glaube $20 die Minute. Ich hatte immer so 10 Minuten Telefonate für $200 geführt.
Das ist Liebe. Das ist echt.
Ja, habe ich aber auch nur 2-mal gemacht in den Käfer. Und Faxe geschickt und dann 5 Tage später auf eine Rückantwort Fax gewartet. Das ist wirklich wie in der Steinzeit gewesen. Fernsehen auch nicht, ausländisches Fernsehen da, Osaka, Tokio, Hongkong, Seoul, der Asien-Tour war hammerhart. Und immer dieser Stress, abends Match, dann ist die 8 Stunden vorher, kannst du nicht die Stadt laufen und Sightseeing machen. Es ist immer dieser volle Fokus auf die Matches. Ne? Also du trainierst und dann bist du eigentlich 5, 6, 7 Stunden auf dem Zimmer und liest und isst und liest und dann gehst du raus und hast dein Match. Deshalb, wenn du raus bist oder Tage frei hast, kannst du natürlich immer ein bisschen was angucken. Du kriegst immer so die Grundatmosphäre der Städte, kriegst du immer mit.
Okay. Ja, okay. So viel Zeit bleibt dann schon, dass man noch mal ein bisschen was außerhalb
ist. Ja, die Eindrücke sind schon voll da, so in Australien oder Südafrika. Du hast dann immer mal die Tage, wo du natürlich ein bisschen rumfährst und wo du das auch genießt. Ne?
Kommen wir mal so ein bisschen zu sprechen auf das, was du nach deiner Karriere, du hast ja relativ frühzeitig eigentlich für einen Profisportler deine Karriere beendet mit 26, hast dann studiert und hast irgendwie einen klaren Plan ja auch für dich entwickelt, was nach deiner Tenniskarriere stattfinden soll.
Ja, am Anfang war noch nicht so klar. Ich wollte erst so Psychologie studieren und mein Vater hat gesagt, als Mediziner, ja, studier mal Medizin und mach dann Psychiatrie und so. Die Psychologen sind alle arbeitslos, verdienen kein Geld. Habe ich mich leider dafür auch entschieden und ein Semester Medizin studiert. Das war aber hoffnungslos. Kann Latein und war schlecht in Bio und das war völlig hoffnungslos. Dann habe ich Betriebswirtschaft studiert, 5 Jahre, habe das auch durchgezogen. So Containerleasing gemacht, bei Ernst & Young gearbeitet, aber der klare Plan fehlte und hatte da auch relativ zähe Jahre der Findung und habe da eigentlich überall immer nach 1, 2, 3 Jahren aufgehört. Und dann habe ich wieder zum Sport gefunden, 2, 3 Jahre ein bisschen mehr Training gemacht und dann letztendlich über die Ballschule, die ich jetzt seit 10 Jahren hier mache, mit den ganz kleinen Kindern, jetzt so eine gute Kombination von Sporttraining und auch ein bisschen Business, also so Organisation, dass ich nicht die Trainings von morgens bis abends mache mehr.
Erzähl mal ein bisschen was über die Ballschule. Du hast ja so das Konzept von der Heidelberger Ballschule so ein bisschen übernommen und weiterentwickelt, was da von der Uni Heidelberg entwickelt wurde.
Genau, das ist seit 20 Jahren ein Programm für die ganz Kleinen oder so von 2 bis 10 und ich leite das Zentrum in Hamburg für die Heidelberger Ballschule. Das ist also schon 1:1 das Konzept von der Universität Heidelberg mit meinem Partner Marc Ben-Halima und wir machen das an Grundschulen, an Kitas und das ist so ein Bewegungsprogramm. Die Straßenspielkultur stirbt aus, meine Zeit oder Profizeit, die gehen nicht mehr raus und spielen miteinander rein in die Turnhallen, das Spielen wieder lernen. Und wissen wir, Bewegungsmangel ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt und wir sorgen dafür, dass so viel wie möglich Kinder sich dann bewegen in den Turnhallen, im Nachmittagsbereich der Schulen, in freien Kursen, bei unseren Vereinspartnern. Und das ist breit, aber das ist nicht rein Tennis. Das ist mit Hand, mit Fuß, mit Schläger, die ganz kleinen, die werden dann hingeführt zu Volleyball, Fußball, Tennis und mit 7, 8, 9 entlassen wir die sozusagen in Vereinssport. Wir schnappen uns die ganz früh schon. Also die ersten Kurse sind die 2 Jahre. Und
die im Kindergarten dann losgehen oder in der
ja, Anfang Kita Krippe sogar. Sogar schon. Ja, zwei. Wir haben Kita-Partner, da haben wir Krippengruppen mit 1,5 gehabt, die Babyballschule. Aber mit denen kann ich noch nicht hier auf flache Turn üben.
Und du bildest auch dann die Trainer aus mit deinem Partner Marc zusammen?
Genau, wir haben so 16 Trainer, viele Studenten, Sportstudenten, Erziehungswissenschaftler, Lehrer. Am Anfang kamen sie durch meine Historie auch aus dem Tennis, waren Tennistrainer, Fußballtrainer. Die bilden wir aus, die kriegen die Lehrpläne von uns, beziehungsweise die von der Heidelberger Ballschule und haben dann festen Plan, altersgerecht pro Altersgruppe, sind dann 20, 30 Stunden ausgearbeitet, dass sie das ganze Jahr wissen, was sie zu tun haben mit den Kindern.
Und wie viele Kinder habt ihr aktuell in euren Gruppen und in den Kursen?
Also wir haben 25 Schulpartner, wo jeden Nachmittag 2, 3 Kurse laufen. Immer so 12, 14 Kinder pro Gruppe. Also wir haben insgesamt so über 1000 Kinder, die wir wöchentlich in unseren Kursen haben.
Wahnsinn.
Was können denn Trainer, die jetzt diesen Podcast hören, von dir lernen? Viele haben kleine Kinder oder Eltern meinetwegen auch. Was würdest du denen raten? Was sollte da anders laufen? Viele Jungs gehen in den Fußballverein. Wie könnte man da von dir, von deiner Erfahrung lernen?
Also ich beobachte schon, dass immer weniger Eltern sich dann selbst beschäftigen. Ist natürlich auch einfach, die karren schon die Kinder oft dann in die Vereine und erwarten, dass dann da die vom Verein dann das Training geleitet wird. Und da ist es ja immer noch zu wenig. Selbst wenn sie 1, 2 Mal Ballschule machen und Babytouren und Baby- oder Mini-Hockey, dass die doch 1, 2 Mal oder auf dem Samstag früh auch mal selbst dann wirklich ja in den Park gehen, in die Hallen und auch mal dann selbst mit den Kindern was machen. So, und da ist es im Internet oder jeder Ecke findet man ja Ideen. Da muss man ja noch einmal nachgucken, dass man da ein bisschen was macht. Da ist schon ein bisschen der Antrieb nicht stark genug, mal selbst. Ist ja auch anstrengend. Selbst viele Freunde von mir, die schicken dann ihre Kids in die Ballschule, ja, mach mal mit den Kleinen. Und die schreien und brüllen da. Aber das ist natürlich intensiv und anstrengend. Aber also auf jeden Fall wäre doch ein Hinweis, sich zu bemühen, einfach zusätzlich nochmal 1, 2 Mal doch selbst mal die Kinder anzuregen oder mit denen was zu machen.
Was ist anstrengender, Match gegen Michael Chang oder 10 kleine Kinder, die 4 Jahre alt sind, zu trainieren?
Viel, viel anstrengender das Training mit den Kleinen. Also mit den 2-, 3-Jährigen Klitschnassgeschwitze. Riesenspaß, aber 2, 3 Kurse, 45 Minuten schaffe ich den 4. schon nicht mehr.
Das ist auch eine ich meine, jeder von uns, der Kinder hat, weiß, was das natürlich mit 10 in dem Alter, was das überhaupt für eine Lärmkulisse ist, die man da aushalten muss, dann in so einer Tennishalle oder in so einer Turnhalle.
Absolut. Es ist viel Lärmpsychologie und Lärmpädagogik, aber in ein paar Schemata ist es 3, 4 Wochen harte Arbeit. Wenn du dann ein bisschen Struktur hast, dann kannst du ein halbes Jahr gut arbeiten. Dann bringt das auch riesen Spaß. Aber du musst am Anfang natürlich ein bisschen diese Rituale und Zusammenkommen und Pausen immer zusammen. Du brauchst ein bisschen Struktur nach und nach und auch mal bis hier und nicht weiter. Und einen richtigen Störenfried musst du immer rausschmeißen, damit die Gruppe funktioniert. Dann funktioniert das.
Wie gehst du mit den Eltern um? Man kennt das ja vom Tennistraining. Dürfen die Eltern zugucken in der Halle oder schickst du die direkt wieder weg?
Wir haben auch das ganze Konstrukt ist so vorgesehen. Das ist Teil des Konzepts aus Heidelberg. Die 2-, 3-Jährigen, da sind die Eltern noch dabei. Mit 3 sollen die sich lösen. Da sind die ersten Wochen, aber wenn dann der Kurs ein Jahr geht, die ersten 1, 2 Wochen, dann müssen die nach und nach raus, die Eltern. Und dann kann man vernünftig arbeiten. Ist auch für den Trainer viel stressfreier. Und die Kinder, sobald 1, 2 Elternteile da sitzen und einer wegflitzt, die anderen 10, ich will auch zu Papa, dann bricht dir der ganze Kurs weg. Da habe ich immer wahnsinnig viel auch Diskussionen, Streitereien, oft mit Eltern, ich kann doch nicht raus, er macht aber nicht alleine mit. Dann sage ich immer, gut, dann wartet ein halbes Jahr, schlimmstenfalls, und dann geht's, aber ich kann auf Dauer müsst ihr raus. Ja. Das ist aber ein Riesenkampf immer mit den Eltern. Sobald er durch ist, dann funktioniert das. Also ab 3 versuchen wir, mittlerweile ist eher 3,5, 4, das verlagert sich. Also vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, war das kein Problem, aber jetzt irgendwie eher mit 4. Also mit 3 können sich einige noch nicht lösen und heulen immer und wollen zu Papa.
Tennistraining, wir sind ja ein Tennis-Podcast, da hast du ja sicherlich auch eine Meinung. Also ich mal ein bisschen provokant gesagt, es läuft ja nicht alles perfekt beim Tennistraining. Gerade bei Leistungstennisspielern und breiten Tennissport ist es ja so, dass da manchmal auch 6 Kinder auf dem Platz sind. Der Trainer daddelt auf dem Handy rum, vielleicht hier und da mal, ohne Namen zu nennen. Hast du da 1, 2, 3 knackige Hinweise, wie du dir Tennistraining für Kinder und Jugendliche, also nicht nur Top-Talente, sondern eben auch Breitensport, vorstellst?
Also der Zeitgeist, die brauchen halt viel Spaß, diese Konzepte wie Fast Learning, so schnell wie möglich ins Spielen kommen, miteinander spielen, zu 4, zu 6, du kannst auch 3 gegen 3, da ist es letztendlich ein Übungs- und Ideenportfolio des Trainers. Wenn der das hat in seiner Tasche, kann er das Training so kreieren, dass es dann intensiver, besser und auch mit mehr Freude ist. Da muss man erstmal hinkommen. In den Verbandstraining, Leistungstraining ist es dann einfach die hohe Intensität und auch die Strenge. Da waren schon die strengsten und härtesten Trainer auch die besten, die da immer wieder dafür gesorgt haben, dass da nochmal eine Nuance extra Arbeit reingesteckt wird.
Und ich meine, aber dieses schnell ins Spiel kommen ist ja auch so ein bisschen, führt ja auch dazu, dass die Kinder und Jugendlichen, die dann das Tennis so lernen, relativ limitiert sind in dem, was sie so lernen, ne? Weil die können dann Vorhandrückhand, Cross, bisschen Grundlinie spielen, sind aber nicht so, dass sie natürlich ein breiteres Portfolio haben.
Ja, aber die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und gerade diese Erhebungen, die sagen schon, auch die Kleinen mehr spielen als üben, auf jeden Fall, nicht zu viel auf die Technik achten. Play and Stay ist ja das Konzept seit 10, 20 Jahren, was gut funktioniert mit Kleinfeld, aber schon mehr spielen als klassisch 1000 Mal eine Vor- und Rückhand auf Technik achten. Das ist schon, übers Spielen finden sie dann auch irgendwann zu besserer Technik. Sie merken ja irgendwann selbst, dass der Ball, wenn sie im Spielen immer wieder probieren, dann irgendwann dahin fliegt, wo sie wollen. Wir stellen dann leichte Übungsaufgaben, aber sagen nicht genau, du musst jetzt vor und cross da reinspielen, guck doch mal, wie kannst du denn, wenn du dich so hinstellst, wo fliegt denn dann der Ball hin? Leicht anreizen und dann Spiele vorgeben, wo sie das dann üben. Also deshalb im Spiel lernen sie schon am meisten. Auch Pep Guardiola, in meinen Fortbildungen blende ich das immer ein. Spielen, 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 sagt er. Die Kinder, also, und das Konzept ist auch mehr spielen als üben. Wir haben auch methodisch, ne, Tom, da immer die sehr viel reine Technik gemacht, ne?
Sehr detailliert.
Ja.
Sehr detailliert. Mm. Immer die Schleife und Honigtopf, Topspin und so weiter und so fort.
Ich bin jetzt nicht mehr so im Tennistraining drin, aber ich habe da auch nie den Riesenfokus drauf gelegt. Ich habe ja ein paar Jahre auch die Carina Wittow trainiert. Oder wurde mir dann irgendwann, kam ein Neuer, der Florian Meyer, der dann ganz speziell ihre Vorhand so ein bisschen umgestellt hat. Und dann auch eher so, ja, der hat ja keine Ahnung von Technik. Aber ich habe ganz bewusst 4 Jahre nicht auf die, ich habe intensive Einheiten gemacht, damit der Ball im Schläger ist und Treffpunkte und Beinarbeit. Aber ich habe nie so groß rumgefummelt an der Technik.
Aber erzähl mal, ich meine, das hast du jetzt nebenbei fallen lassen, warst 4 Jahre Trainer von Carina Witthöft, bist richtig auf die Tour?
Über Clipper kam der Kontakt, als sie 13 war und dann, kurz vor der Tour bis 17, 18, sie war schon ITF, hatte Wahl, steht da irgendwie schon mal Finale gespielt, stand 300, 400, 500 und über einen alten Teichweg, die Elite-Schule des Sports, habe ich 3, 4 Vormittage immer früh von 8 bis 10 haben wir da immer die Einheiten in der Verbandshalle gemacht. Und ja, es hat viel Spaß gemacht und die hat super gespielt, aber dann habe ich es nicht mehr begleitet und dann 1, 2 Jahre später war sie aber ziemlich zügig, ja auch sehr, sehr erfolgreich, die stand ja auch mal 50 in der Welt und Grand Slams gespielt und hat auch nicht so lange gespielt, aber da habe ich sie nicht mehr begleitet, also da rein, die sozusagen in dem Vorbereitend für das Profi, für die Profizeit.
Welcher aktive Spieler oder welche aktive Spielerin müsste dich fragen, damit du sie oder ihn auf der Tour begleiten würdest jetzt?
Boah, ich habe ja nicht mehr so Zugang. Also es muss ja immer echt stimmen, die Chemie. Das habe ich immer gemerkt, früher auch bei meinen Trainern. Es muss irgendwie passen. Man muss gucken, dass der Respekt hat, einen mag, bereit ist, alles zu machen, auch was man sagt, nicht da irgendwie in die Diskussion gehen. Den muss man auch erstmal finden. Also ich habe vereinzelt auch nochmal so ein paar Jungs hier und da trainiert und dann Ich finde aber so, und ich denke, da brauche ich nicht anzufangen. Der ist wie ein Schüler 15, den habe ich vor ein paar Jahren selbst noch 6-1-6-0 geschlagen. Und dann sage ich ihm was und ich finde aber so. Und sage ich, alles klar, komm, hier lassen wir das. Nee, war wirklich so, direkt Abbruch. Und auch bei Elite-Schule des Sports, alter Teich, relativ gute Jungs, die auch Profi werden wollten. Und dann nach 3, 4, 5 Wochen war es mir irgendwie nicht genug. die Intensität in den Trainings oder mal nach Bällen nicht gelaufen oder immer ein bisschen zu spät gekommen und sich dann erstmal 5 Minuten noch die Schuhe zugemacht. Das habe ich mehr oder weniger eine Abmahnung ausgesprochen. Und dann sofort, dann in der Jugendwart informiert, man geht nicht. Also das kann ich, geht nicht. Hat dann auch später oft nicht funktioniert. Die waren dann ganz gut, aber Profi ist halt nochmal ein bisschen was anderes.
Das ist ein gutes Stichwort. Unterschied zwischen Top 70, der du ja warst, und Top 20 Spieler. Bezug nehmend auf das Training.
Es sind dann nachher die Umfänge. Sagen alle, du hast irgendwie dein Grundtalent, das muss jeder haben. Und dann ist es die Akribie und der Fleiß. Und die Top 20 Spieler trainieren, ich denke mal, einfach noch ein bisschen länger tagtäglich, noch ein bisschen härter, dass sie die Konstanz haben. Die bringen halt dann das ganze Jahr die Leistung und nicht vereinzelt. Ich habe sie dann ein paar Wochen gebracht, mal gute Turniere, aber nicht das ganze Jahr. Und ich werde nie vergessen, wie ich mit Rainer Schüttler wollte ich nicht trainieren, der war mir zu schlecht. Und Tel Aviv, da hatte ich gerade gegen Muster auch gespielt, da stand ich 80 und B-Kader, ja, hier Rainer Schüttler steht irgendwie 300. Ich so, ich weiß nicht, ich wollte nicht mit dem trainieren. So, der war 4 Jahre lang, stand der 400. Und dann, der hat aber nicht aufgehört. Immer weiter, weiter, weiter. Ich denke so, Digga, was soll denn? Das wird nichts. Verdienst kein Pfennig, das wird nichts. Und dann weiter, weiter, weiter. Dann Top 100, dann 70, dann 50, dann 10, dann 4, dann Halbfinale Wimbledon. Finale Wimbledon. Das kann nicht wahr sein. Und der hat jeden Tag trainiert wie ein Schwein. Und irgendwann kam es dann. Das muss man natürlich, ja, klar.
Der Shaker. Hat er immer mit Hordorf trainiert eigentlich?
Ja, der war auch der Manager von Radulescu. Mit Radulescu hatte ich mir einen Trainer geteilt. Ein Jahr haben wir da oft in Frankfurt Offenbach trainiert. Teilweise auch mit dem Hordorf. Der war meistens dabei und hat ihn auch trainiert, ja. Aber der hatte irgendwie unglaublichen Sachverstand. Der hatte
und noch 76er Jahrgang. Ja. So wie wir beide.
Ah, na gut, dann war er jünger. Das jetzt erschließt es. Der war einfach zu jung. Nicht zu schlecht, sondern
der war deswegen hatte er schon keinen Bock auf den. Wie das immer so ist, wenn die großen Jungs haben keinen Bock, mit den Kleinen rumzuhängen.
Ja, war wirklich Wahnsinn. Wenn der 100.000 Mal erfolgreich hat, sehe ich. Und der hat also war immer dran geblieben. Ne? Der war ein paar Jahre halt wirklich nicht so stark. Und auch super Typ und so, aber irre. Einfach. Und da, wo du das ansprichst, Top 20, Top 70, hat dann irgendwann doch mit den Trainingsintensitäten, denke ich mal, zu tun. Ich hatte aber für mich das Gefühl, dass ich alles gebe, was ich kann. Also ich habe schon auch wahnsinnig hart und intensiv trainiert. Also ich kann gar nicht sagen, ob ich nun da hätte noch länger oder noch härter trainieren können. Ich habe also schon meines Erachtens auch intensiv trainiert.
Erinnerst du dich an so richtig harte Einheiten oder an harte Schleife à la Felix Magath?
In der Bundesliga, da war unser Bundesliga-Coach Günter Bresnik in Weiden an der Oberpfalz und da durfte ich mal spüren, was das heißt, einen Schleifer als Trainer zu haben mit einem riesen Ballkorb und wirklich, also man wurde schwindelig und Schaum vom Mund kurz vor der Ohnmacht und der hat keine Anstalten gemacht, dass es jetzt aufhört, ging immer weiter der Drill. Also da durfte ich das mal erleben und in Berührung kommen. Niki Pilic bei der Davis Cup Vorbereitung auf Russland, ähnlich. Da habe ich auch eine Einheit gemacht, der stand nur am Netz und hat verteilt und ich bin fast umgekippt. Also so hart und intensiv. Ja, so alter Ostblock.
Alte Schule, ja. Alte Ostblock-Schule, die Schleifer. Ja, vielleicht ist das ja, das sagen ja viele, dass das vielleicht der Grund ist, warum Spielerinnen und Spieler aus den Regionen sozusagen ein bisschen mehr vielleicht auch Biss entwickeln. Zum einen, weil sie natürlich auch sozial vielleicht benachteiligteren Situationen kommen, als man das hier in Nordeuropa so sagen kann. Und weil das Training dort natürlich irgendwie eine ganz andere Intensität hat, weil der Fokus irgendwie ganz anders zusammengesetzt wird und da einfach das Ziel ganz klar formuliert ist.
Ja, ein bisschen ist gut. Die trainieren deutlich härter. Ne? Also immer wieder diese Jugendturniere, auch internationalen in Hamburg hier, dann gehen die mit ihren neuen Schlägern, die Jünglinge aus Hamburg und denken, sie wären schon richtig gut und spielen gegen so einen Russen und verlieren 6-2, 6-1 und das ist wie eine andere Sportart. Und in den Top 50 sind 30, 40 Damen aus dem Ostblock und genau was du sagst, die formulieren ihr Ziel mit 10, ich will Profi werden. Ich will auch den sozialen Aufstieg aus den Hochhäusern in der Tschechei möchte ich eine Villa in Florida und einen Ferrari vor der Tür haben. Und das schaffen die auch. Und die sind natürlich fleißiger und viel fokussierter. Ne? Und die arbeiten härter und sind dann hinten raus einfach besser. Klar.
Apropos nach hinten raus besser, on the long run, Jörn. Wir müssen noch mal einmal den perfekten Spieler aus deiner Sicht zusammenbauen. Also für dich bester Aufschläger aller Zeiten.
Ah, ich habe ja gegen Goran und gegen Krajicek spielen dürfen. Also stehe ich natürlich auch Sampras, stehe ich Ivanisevic. Ne? Also wenn ich mich für einen entscheide, doch eher Goran. Gegen den, auf die in Paris mal spielen, 7-6, 7-6, 7-6 oder so.
Und eigentlich keine Chance
auf Breaks, aber auch nicht zu breaken. Und gegen Krajicek, der hat ja auch mal Wimbledon gewonnen, ja. Auch also nicht mal zucken kann man da. Also völlig unmöglich, den zu returnieren. Ist immer links, man sieht es nicht und dann mit 220, ist ein Witz. Und dann spielt er den zweiten Aufschlag genauso schnell. Der spielt dann immer Ass oder Doppelfehler und macht da einen Doppelfehler und vier Asse. Also das war schon die härteste Dimension Aufschlag, klar.
Also Aufschlag haben wir?
Aufschlag haben wir, genau. Ivan Nisic haben wir übrigens gemeinsam, auch für mich beste Aufschläger. Volley.
Aber mit Patrick Grafter.
Ja.
Meine ersten,
du kannst sie auch selber nennen.
Nach meiner Schule habe ich die ersten Satellite-Turniere, hießen die damals, in Australien gespielt und da in der Queensland. Und da kommt Jörn Grunewald angelaufen. Ja. Jörn, komm schnell, da hinten spielt ein Australier. Ich habe jetzt eine halbe Stunde zugeguckt und dann nicht einmal einen Volley verschlagen. So, okay. Patrick Grafter. Der stand da auch so 500, dann 400 und war ein enger Wegbegleiter. Und der hat das natürlich so perfektioniert. Der hat sich wahnsinnig gut bewegt und keinen einzigen Volleyfehler gemacht. Hat ja auch Wimbledon gewonnen und dann weiß man natürlich. Ja, bei Pat Cash. Bei uns bei Club an der Alzheimer gespielt, auch natürlich einer der besten Volleyspieler. Die Australier, die beiden, würde ich sagen.
Da und Raft offen. Hat ja eine unfassbare Geschwindigkeit gehabt, um ans Netz zu kommen. Der hat den ersten Volley ja schon im Tee immer gespielt.
Der hat nicht schnell aufgeschlagen, dadurch war er so weit vorne und dann alles abgedeckt. Also der ist ein phänomenaler Netzspieler. Ja.
Und apropos, du hast mit Pat Cash ein Turnier Doppel gespielt, hast ihn aber nicht als besten Doppelpartner genannt.
Hast du ihn verdrängt? Der war in Köln bei dem kleinen Turnier. Ja, weil ich mit dem Markus Zöcker da das größere Turnier gewonnen habe. Und der war nicht mehr in seiner Blüte. Ne? Und das war so am Ende seiner Karriere, Pat Cash, deshalb.
Okay. Wimbledon-Sieger, zählt nicht.
Nee, hat er aber vom Doppel damals wahrscheinlich auch schon ein paar Pilsetten getrunken. Vorhand, Rückhand habe ich noch natürlich.
Rückhand war für mich Albert Costa.
Albert Costa, das war der mit den der kurzen, dunklen, gelockten Haaren. Ne?
Ja, der hat mal Roten Baum gewonnen, glaube ich.
Ja, und Finale, genau. Paris und so. Und gegen, der hat also ganz speziell so einhändig.
So eine einhändige.
Wahnsinnig. Ja. Ach, Vorhand Albert Portas, in dem ich jetzt bei den Altherren vor ein paar Jahren mal spielen dürfen in der Endrunde. Er hat auch Roten Baum gewonnen, so ein Spanier. Da jedes Mal, wenn er auf der Vorhand war und Zeit hatte, konnte ich mich umdrehen, Bälle sammeln. Immer weg. Also der war ganz extrem. Ist vielleicht nicht mehr so bekannt, aber den Alten sagt er vielleicht noch was. Ad hoc fällt mir der als erstes ein.
Und weil du eben von Wegbegleitern gesprochen hast, so Richtung Ende unserer Aufzeichnung, hast du noch Kontakt zu vielen alten Wegbegleitern, zu Profis von früher?
Ich habe vor 10 Jahren spaßeshalber mal mit einem Freund, mit Scott Gessner, den Henrik Dregmann besucht in seiner Pizzeria. Der hat eine Pizzeria.
In Bielefeld, ne?
Und der war gar nicht überrascht und hat uns wie eine Kohle ausgegeben. Die Leute mussten aber die Pizza bezahlen. Das fand ich ein bisschen befremdlich. Aber
über Dregmanns Art haben wir eben schon mal gesprochen.
Und nicht so nach 20 Jahren, hey Jörn, sondern ach so, ja hallo, was wollt ihr? War mit so einem Stift und Zettel. Also, und mit denen ich damals ein bisschen enger war, David Prinosie, B-Kader, Radulescu, nee, kein Kontakt da nicht mehr.
Gegen Scott Gessner habe ich mal gespielt in der Halle bei einem Turnier, habe ich den ersten Satz gewonnen, dann hat er im Seitenwechsel angefangen, sich die Zähne zu putzen. Danach habe ich kein Spiel mehr gespielt. War völlig irre.
Ich überlege gerade, ob wir irgendeinen Schlag vergessen haben. Also Schmetterball ist noch ein Klassiker von uns beiden, Paul Haarhuis.
Haben wir Haarhuis schon genannt fast, ne? Darauf könnte man sich committen.
Kannst du Paul Haarhuis irgendwie toppen? Irgendeiner, der einen unfassbaren Smash hat.
Ja, da war der Rafter auch. Der ist irgendwie gefühlt 2,50 Meter hochgespielt. Der war nicht zu überloppen. Der war mit dem Bauchnabel am Netz, also links, rechts ging nicht. Aber überloppt wurde der irgendwie auch nie.
Ich fand Rafter, vor allem, wenn man so kleinteilig werden möchte, Rafter auf jeden Fall Rückhand-Smash. Wahnsinn, wie der den gespielt hat. Ja, kurz, ne? Cross, Handgelenk, unfassbar.
Zumindest, ich weiß nicht, wie gut er war, aber der war nicht überloppbar. Der war auf jeden Fall immer dran. Hat die früh gesehen, 1, 2 Schritte und dann hoch. Und dann hat er zumindest, kam er immer zum Schmettern.
Und Rückhand-Slice, wir beide sind der Meinung, es wird zu wenig Slice gespielt. in der heutigen
da
Zeit.
Da war natürlich, also der Stich war ja filigran Techniker und der hat natürlich den Slice auch oft eingesetzt und Tempo rausgenommen, auch wahnsinnig präzise, da würde ich mich ja Stich auf jeden Fall nennen.
Ich habe hier noch eine Nachricht von jemandem, der hat hoch Topspin übers Netz gespielt. Ehemaliger Mannschaftskamerad, ich spiele mal die Nachricht vor.
Hallo Rense, ich bin's, Satellitenbally. Sag mal, wie kommt's eigentlich? Deine Schwester, international erfolgreiche Musikerin mit hoher Begabung, dein großer Bruder, was bei deiner Körpergröße dann schon was heißt, erfolgreich international Taekwondo-Kämpfer, hohe Begabung und du dann nur so ein mittelmäßiger Tennisspieler. Okay, Scherz beiseite, du warst und bist ein großer deines Sports über alle Altersklassen hinweg und ja, hat immer viel Spaß gemacht mit dir. Erinnere mich natürlich an das ein oder andere, auch Trainingseinheiten. Wir mit unserer sehr unterschiedlichen Spielphilosophie. Du, der große Stürzer, alles gerade, Vollbrett. War immer klasse. Mit mir als Coach auf der Bank hast du auch noch die ein oder andere Partie im Punktspiel ordentlich umgedreht und gerissen. Alles in allem immer eine große Nummer mit viel Freude. Lass es dir gut gehen.
Hast du erkannt, wer das war? Peter Ballauf, auch mal Top 200, ich meine 170 oder 150 in der Welt, vom Club an der Alster. Ihr habt mal zusammengespielt?
Ja, hat mich sehr unterstützt. Immer wenn ich in Hamburg war, war für mich da, hat viel mit mir trainiert. Seine Karriere war gerade am Abklingen, aber er war auch super guter Spieler, hat mich sehr unterstützt und motiviert, immer mit mir trainiert. Viel Spaß gemacht. Auch große Passion gehabt für den Sport, ähnlich wie Christian Geier, der hat in den Anfängen Alster mich auch sehr, sehr, sehr gut motiviert.
Ich durfte ja mit Peter Asbeck sprechen, als ich die Sprachnachricht eingeholt habe im Hamburger Stadtpark. Und da habe ich auch dann ihn auf Peter Ballauf angesprochen. Der ist original mal in die Verbandshalle dann gegangen und hat gesagt, ich will Profi werden. Aber das vertiefen wir an anderer Stelle mal. Es ist von meiner Warte aus, wäre es unhöflich, wenn ich sagen würde, talentfrei, aber er war ja nicht mit dem größten Talent der Welt gesegnet und hat sich das hart erarbeitet, oder?
In kürzester Zeit stand er 180 in der Welt, hat Bundesliga gespielt, war irgendwie 10, 12 in Deutschland. In ein, zwei Jahren ganz harte Arbeit. Hat dann aber auch Tribut gezollt, weil natürlich dann kam die Verletzung, weil sein Körper nicht so vorbereitet war dann auf diese harte Zeit. Aber hat innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig viel rausgeholt, klar.
Warum Satellitenbally? Das muss ich an der Stelle nochmal, ich kenne ihn nämlich gar nicht. Warum hat er immer Mondbälle gespielt oder naja, wo kommt das her?
Also Rense, nur falls das eben untergegangen ist, der große Stürzer, Surf and Volley meint er damit, ja, Brett nach vorne, so. Und Bally hat extrem Westerngriff gehabt und hat mega Topspin, 3 Meter. Also ich durfte mal nach einer durchzechten Nacht auf dem Center Court mit Bally trainieren, sonntags um 8 Uhr oder so, unmögliche Zeit. Vorhand Cross 3 Meter übers Netz, eine Stunde lang. Und dann Rückhand entsprechend auch. Ja. Das ist wohl mit Satellitenbally dann an der Stelle gemeint.
Wie Hans-Jörg Schweier.
Hans-Jörg Schweier im Quadrat, wir erinnern uns alle gut. Ich habe mal eine Frage, weil du hast vorhin ein schönes Stichwort genannt. Das kann nicht sein, dass die 5-6 Stunden da in Paris spielen. Du meintest damit natürlich, das hättest du nicht durchgehalten, keiner von uns. Aber letztendlich ist es so, dass relativ viele Profis jetzt verletzt sind auch. Also nicht nur Alex Zverev, der umgeknickt ist, sondern viele andere Spieler auch. Dominic Thiem, Handgelenk etc. pp. Würdest du Regeln ändern? Ich kann dir gerne auch ein, zwei Stichworte nennen. Es gibt ja so konservative Menschen, die sagen, Tennis soll nie verändert werden. Tennis wurde hier und da verändert. Beispiel im Doppel, no ad. Ja, könnte man im Einzel auch machen.
Im Doppel finde ich das super. Im Einzel immerhin haben sie hinten raus bei den Grand Slams da das Unendliche vermieden mit einem Tiebreak ab 6-6. Die Grand Slams leben von diesem Best of Five und letztendlich, es findet auch so eine Auslese statt. Da existieren nur noch die Fittesten der Fittesten. Das ist eigentlich relativ gemein, weil das ist dann die Athletik, die, als wenn du die Grundlage, die haben nur 30, 40, die dann in Viertelfinale und Achtelfinale Paris kommen. Weil die Athletik musst du haben und die erarbeitest du über 6 Jahre, jeden Tag 6 Stunden Training. Die kommen ja nicht so. Und da erstmal bereit zu sein, dann noch das Talent zu haben, letztendlich ist es auch ein bisschen, ja, unlustig wird es dann, weil die härtesten Arbeiter sind dann einfach oben. Die Athletik, finde ich, ist irre geworden, also ist auch irre ausschlaggebend für den Erfolg. Also so ein paar auch südamerikanische Spieler jetzt wieder, die sind so fit. Die laufen wirklich 4-5 Stunden hin und her und werden nicht müde, sind noch wahnsinnig schnell und austrainiert. Das ist dann schwer, selbst also solche Leute zu schlagen.
Würdest du denn irgendwas ändern, bezugnehmend auf das Thema, die Matches dauern zu lange? Also ich will jetzt nicht über Fernsehen sprechen und Attraktivität, sondern alleine rein sportlich und körperlich eben auch gefährlich für die Sportler und naja.
Also mich hat das nach Ewigkeiten echt mal wieder gekickt, diese Schlachten auf Leben und Tod. Also das ist so ein bisschen wie Fraser gegen Ali, da sind zwei Männer, haben sich entschieden, ne, ich gewinne oder ich sterbe hier auf dem Platz. Und das Gefühl hatte man auch wieder gehabt und ich glaube, das hat wahnsinnig viele Zuschauer geflasht. Im Viertelfinale gegen Djokovic auch diese abartigen Ballwechsel von Anfang an und dann irgendwie 4 Stunden 20 für 4 Sätze. Wenn das in 5 geht, ist ja auch wieder 5,5 Stunden. Nachts dann auch noch und Zverev und Nadal war gigantisch und da war irgendwie 3 Stunden 10 und der zweite Satz war noch nicht vorbei. Das ist, also wenn du darfst halt nicht drüber nachdenken als Spieler, die machen halt weiter und ich dachte noch, es kann nicht so weitergehen, es kann gar nicht, die können jetzt 6 Stunden weiterspielen und bums, knickt er um. Ich dachte, einer stirbt, einer gibt auf, hatte ich irgendwie schon, aber ich dachte, das geht nicht. Aber es macht auch irgendwie den Reiz aus und es sind ja auch nur die 4 Turniere im Jahr. Die normalen mit 2 Gewinnsätze, Rom, die ganzen, die, das haben sie ja auch reduziert. Früher in Hamburg war auch Best of 5. Das heißt, auch bei den Super 9 ist ja nur noch 2 Gewinnsätze. Wir reden von 4 Turnieren im Jahr und diese Schlachten haben was. Weil es geht dann wirklich komplett ans Limit, das ist komplett an die Substanz. Da ist nicht der bessere Spieler, sondern der mehr will und der nachher das durchhält, das Spiel. Das ist schon krank, aber das macht es, wie gesagt, ich finde, das macht es irgendwie auch attraktiv.
Kleine Anekdote am Rande oder auch indirekt mit einer Frage verbunden. Bei den French Open Junioren- und Juniorinnenwettbewerb spielen die nach dem Netzroller weiter. Also ich habe mir da ein Match angeschaut und habe gedacht, wieso reagiert hier keiner? Die spielen weiter.
Also beim Aufschlagnetzroller.
Aufschlagnetzroller wird knallhart weitergespielt. Okay. Hintergrund, weil zu viel beschissen wird bei den Jugendlichen. Bei den Turnieren ohne Schiri.
Ach, dass die einfach sagen.
Das ist die Begründung. Ja.
Return-Fehler machen.
Und ja, unfassbar. Also könntest du dich da reindenken? Ja, also ich habe auch,
ich
die Stellen
gerunzelt.
Ich habe
vor 7, 8 Jahren mal so ein Senior-Turnier in Spanien gespielt und da haben sie gesagt, mit der Regel, das ist so ungewohnt. 4-mal habe ich den Ball aufgefangen. Es ist so drin, es ist völlig unnatürlich, den weiterzuspielen. Also da muss man komplett umdenken. Wäre vielleicht nicht schlecht, die Regel, aber die Spieler kriegen das. Gut, nach 3 Monaten gewöhnen sie sich vielleicht dran, aber das ist sehr ungewohnt. Und
ja auch unattraktiv, oder? Weil du kannst ja auf so einen Netzroller aufschaffen, was willst du denn da für einen Return spielen? Also außer Kyrgios vielleicht durch die Beine, aber...
Nee, genau, es ist auch eine sehr merkwürdige Return-Situation dann.
Vielleicht wäre es für dich nochmal was, ne? Mit Surfen-Volley auf Netzroller-Aufschlag könntest du vielleicht nochmal...
Dann trainiere ich 10 Stunden jeden Tag Netzaufschläge.
Kannst du bei Alza nochmal Ü60 angreifen.
Aber Kyrgios ist ein gutes Stichwort. Gibt 2 Lager. Ich glaube, Lars ist Fan. Überspitzt gesagt. Und ich finde ihn halt teilweise nicht gerade sehr fair auf dem Court. Ganz digital gefragt auch, 1-0 mäßig. Aufschlag von unten, findest du es okay? Oder sagst du unfair, unsportlich?
Das galt früher immer sehr respektlos. Mittlerweile immer noch ein bisschen. Bei ihm akzeptiert man das irgendwie. Bisschen Show. Leute wollen das sehen. Letztendlich alles, was es, ja, attraktiver macht, der Sport ist okay. Also ich mag ihn auch gern sehen. Aber es hat früher immer so ein bisschen, gab so Gentleman Agreement oder Respekt war auch immer eine große Sache. Das hat, ja, das gibt's wohl nicht mehr so stark oder ist bei ihm auch nicht so ausgeprägt. Aber bei dem Rune hat man auch jetzt vermeintlich so keine gute Kinderstube, guter Spieler, aber da waren auch viele Sachen, das immer doch ein bisschen. Du bist ja auch mit denen zusammen, mit den Spielern dann über Jahre. Das, du musst immer gucken, dass du doch auch ein bisschen respektvoll miteinander umgehst. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Auf der anderen Seite finde ich jetzt auch die letzten Jahre, so ein paar Bad Guys tun ja auch mal ganz gut, ne? Insgesamt fürs Image und auch für den Sport. Und das haben wir jetzt ja auch ein paar Jahre nicht gehabt, ne? Weil sowohl Djokovic als auch Federer als auch Nadal, die sind ja so unfassbar nett alle miteinander. Ja. Und so waren so, keiner von denen rastet mal richtig aus oder benimmt sich mal irgendwie daneben. Man muss jetzt auch nicht wie Sascha da irgendwie den Schiedsrichter fast vom Stuhl kloppen, so, das muss man vielleicht auch nicht, aber nee, ich finde schon, dass klar, man auch mal ein bisschen, man kann auch mal über die Stränge schlagen und mal
sich dann. Ja, da haben sie ja auch viele, auch der Medvedev und viele sich so auch erklärt, die Zuschauer müssen auch wissen, was das immer für extreme Drucksituationen sind und dass sie natürlich dann irgendwie auch mal raus müssen und dass da viel, ja, Emotionen diese Druck da ist, der dann auch irgendwie raus muss.
Wie ist denn das bei dir gewesen? Hast du Schläger zerhackt? Hast du geschrien wie, ich kenne mich immer an Becker, wie der teilweise wirklich rumgejault hat am roten Baum?
Ja, also die Sportpsychologen, Mentaltrainer waren damals noch verpönt, aber also ich war unansprechbar teilweise 2-3 Tage nach doofen Niederlagen und habe Schläger zerhackt. Ich habe in Wimbledon einmal die halbe Umkleidekabine auseinandergenommen. Müsste ich jetzt irgendwie 100.000 Pfund Strafe zahlen, hat mich schon zermürbt. Aber diese Wut oder dieses nicht gute Umgehen mit Niederlagen bricht dann natürlich auch irgendwann. Also das ist gerade diese Frustrationstoleranz, Emotionsregulation oder dieses wieder nach vorne gucken. Ich war wirklich tagelang kaum ansprechbar nach Niederlagen, die vermeidbar waren und habe natürlich dann auch Schläger zerhackt und auch Wutausbrüche auf den Platz bekommen, die einem immer schaden.
Ja.
Also es ist klar, muss dann raus, aber die schaden ganz manchmal vielleicht, haben die einen wieder ins Spiel geholt, und aber es ist ja immer negativer Vibe, negative Aura, die auf den Zuschauer und auch den selbst, man zieht sich ja runter. Aber ich hatte keine anderen Ventile, ne? Hatte irgendwie auch keine anderen, ja, keinen Koffer da mal mit mehreren Möglichkeiten, wie ich jetzt, also ich war oft wütend und habe auch oft mich nicht so gut benommen und mich da auch selbst zermürbt.
Was machst du mit dem 14-jährigen Megatalent, der Schläger zerhackt, du bist der Trainer, bist bei den deutschen Meisterschaften, Hamburger Meisterschaften, egal. Was sagst du dem?
Nee, das macht er einmal und nie wieder. Da muss man, wenn man als Coach dabei ist, ich war ja nun, was heißt vogelfrei, bin oft auch ohne Coach gereist und war 22, habe mein Geld verdient, ich konnte ja machen, was ich will. Ich hatte kein Korrektiv, wenn du als Coach dabei bist, immer auf, da drauf hinarbeiten, dass das nicht passiert. Also da ist auch Abmahnung und zweites Mal ist Pause oder sagst du, er muss sich einen anderen Trainer suchen. Das kann man nicht durchgehen lassen auf Dauer.
Apropos durchgehen lassen, ja, auf Dauer. Konntest du on the long run, konntest du in der Nachbetrachtung, hättest du irgendwas anders gemacht? Das ist ja auch immer so retrospektiv.
Ja, ich habe das nochmal ein bisschen aufgearbeitet, vor 3 Jahren eine Mentaltrainerausbildung gemacht bei Dr. Spreckels. Mit seinem Partner auch ein paar Sitzungen mir gegönnt, gebucht, um zu gucken, wie das so abläuft und auch an mir zu arbeiten und da auch dieses Thema nochmal angesprochen, weil das heißt, mir keine Ruhe lässt, aber es ist immer ein bisschen da. Mensch, hätte es besser sein können, hätte man noch erfolgreicher sein können und hat man Fehler gemacht, und ich habe ein bisschen zu viel gespielt nach meinem erfolgreichen Jahr, nach Jahr 2, 3, man macht immer am Ende des Jahres wirklich Mitte, Ende Oktober Pause. Dann macht man auch 4 Wochen Pause, dann wird hart trainiert, sich vorbereitet, dann geht die Saison wieder los, und da habe ich 2 Jahre fast durchgespielt, musste auch deutsche Meisterschaften spielen, European Cups, irgendwie bis in Dezember, 2, 3 Wochen Pause, saß ich schon wieder im Flieger zu den Australian Open, das hat mir das Genick gebrochen, also zu wenig Pausen, diese Ruhephasen zu haben und ja, dann immer nur, wenn man wirklich gut trainiert, gut motiviert ist auf die Turniere, dass man die Ruhe, die Geduld behält. Und ja, wechseln in den Typen. Er hat mit mir ausgearbeitet, es gibt verschiedene Typen, und ich musste so immer im Gefühl sein, das Gefühl musste stimmen, dann habe ich auch gut gespielt.
Also bist du eher der kreative Typ dann?
Ja, eher kreativ und muss alles passen und dann konnte ich sehr gut spielen, aber man muss natürlich dann auch wieder rein in die zum harten Arbeiter und mit klaren Zielen und Trainingsplänen dann sich 2, 3, 4 Wochen immer wieder fit machen, in Schwung bringen, um dann beste Leistung zu erzielen, und dann kommt man auch wieder ins Gefühl, dann stimmt es, und das war mir nicht so klar, auch unbewusst habe ich das teilweise gemacht, immer wenn ich nach guten Trainingsphasen, haben sich auch sofort wieder Erfolge eingestellt, aber da war es nachher, ja, das Unbewusste, auch Umgang mit Niederlagen, doch dieser Frust immer, bisschen zu wenig Pause, viel Verletzung und die Reiserei nachher dann einfach so viel, dass wir da irgendwann relativ schnell dann vorbei waren. Und als vorbei war, war auch irgendwie vorbei. Ich hatte nicht das Gefühl, jetzt kurz Pause, nochmal, dann geht's wieder los. Es war wie ein Stecker gezogen. Ich hatte mit sehr, sehr viel Energie mich da relativ schnell hochgespielt, aber dann ja, irgendwie nicht clever genug, dann so als Vollprofi mit Physiotherapie, mit Pausen, mit Top-Coaches, dann das Level dann über Jahre halten können. Das konnte ich nur kurz halten, dann war wieder vorbei.
Das ist unser Stichwort eigentlich eben gewesen, Stecker ziehen. Auch wir würden jetzt den Stecker ziehen. Eine allerletzte Frage habe ich allerdings noch, weil mich das interessiert, weil du auch gesagt hast, du bist viel alleine gereist. Man braucht ja irgendwie ein bisschen Zeit nach Matches, um zu reflektieren, egal ob man gewonnen hat oder verloren hat. Wenn du alleine bist nach so einem Match, weil du keinen Coach dabei hast, keinen Betreuer dabei hast, wie reflektiert man dann alleine so ein Spiel? Hast du dir Sachen aufgeschrieben? Hast du irgendwie so aus dem Gedächtnis heraus dir Bilder abgerufen von Spielsituationen, von diesen 3-4 Ballwechseln, die dann das Match unterschieden haben?
Nee, die habe ich nicht ausgearbeitet. Nach Niederlagen abgehakt, eher vergessen, nicht rein, wo dran lag's. Nee, die waren weg, eher streichen aus dem Gedächtnis und Frust. Und die Siege, egal wie, pushen ein. Motivieren angeben, natürlich einen riesen Schub wieder fürs nächste Match, Selbstvertrauen. Und nachher geht es nur über gewonnene Matches. Du kannst trainieren und dich einstellen, wie du willst. Du musst einfach deine Matches gewinnen. Und die habe ich auch nicht auseinandergepflückt jetzt. In der so Retrospektiv da irgendwie, wo dran lag's, was hat gut geklappt? Nee, ganz selten. Also mit meinem Trainer Karl Meiler war sehr viel dabei, also B-Kader, habe ich schon, glaube ich, kurz immer nach den Matches nochmal. Aber nicht so richtig intensiv habe ich keine Spielanalysen gemacht, wie Yogi Bär.
Ja, sehr schön.
Wunderbar. Wenn nicht, können wir nochmal die Spiele gegen Jeremy Bates analysieren.
Nein. Ja, wenn wir Aufzeichnungen davon kriegen, dann würden wir das nochmal aufbereiten.
Genau.
Als kleines Gastgeschenk an dich. Wer weiß, vielleicht kannst du daraus ja nochmal lernen. Jörn, vielen, vielen lieben Dank. Das hat uns gerne. Ganz großen Spaß gemacht.
Ja, danke.
Und hoffentlich auf bald auf der roten Asche oder in der Halle irgendwo mal in Rissen oder sonst wo.
Ja, danke.
Danke.
Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.